Ja, guten Morgen oder guten Mittag fast. Ein paar Gedanken würde ich doch gerne weitergeben. Und zwar, wie ich auf das Thema gekommen bin. Einmal, wir hatten ja Donnerstag eine Einschulung, beziehungsweise unsere Lena ist in die 5. Klasse gekommen und die hatten einen Gottesdienst da. Und dann ging es um dieses Thema und es war nur ein Vers, aber ich dachte, ich werde den Abschnitt einmal lesen, dass wir den Zusammenhang ein bisschen haben, aber auch ein paar Gedanken dazu. Und zwar ging das Thema darum, annehmen. Das heißt, die Kinder sind neu in der Schule und es sind die Sechstklässler gefordert, die Fünftklässler anzunehmen. Ja, aber auch die Fünftklässler müssen die Älteren annehmen, denn die haben schon mindestens ein Jahr Erfahrung mehr als die und so weiter hin und her. Und ich dachte, ich werde den Text einmal zusammen lesen. Also Römer 15 ist das, 1 bis 8 erstmal, dass man den Zusammenhang hat, wo dieser Vers überhaupt steht. Römer 15 ab Vers 1. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Und etwas später werden einige von diesen Verheißungen, die damals gegeben worden sind, aufgezählt, aber an diesem Punkt bleiben wir erstmal stehen und diese Verse sind eigentlich, bei mir als Überschrift steht da, eine Anleitung zum christlichen Verhalten. Einmal, wie sich die Gemeinde oder die Christen, an die hier geschrieben ist, wie die sich verhalten sollen. Gemäß Jesus, er war unser Vorbild. Es ist einiges zuvor geschrieben worden, was uns zur Lehre dient. Ja, wir können davon lernen. Weiter wird beschrieben, dass die Schrift, also Gottes Wort, uns durch Geduld und Trost Hoffnung gibt. Ja, das allein durch die Schrift, durch Gottes Wort. Und ebenso kann Gott, der ein Gott der Geduld und des Trostes ist, den Gläubigen geben, dass sie einträchtig sind, also eine Einheit. Und was wir heute gemacht haben, ist ein Teil. Wir sind eine Einheit und seit 2000 Jahren macht die Gemeinde das Gleiche weltweit. Sie ehrt Gott damit. Und dem Sinn nach ausgerichtet sein, wie Jesus Christus es war, und als Ziel oder als Vorbild, wie Christus uns angenommen hat, nämlich zu Gottes Lob. Das war das, was Christus gemacht hat, zu Gottes Lob. Er wollte Gott damit verherrlichen. Und diesen Vers, einander annehmen, wie Christus euch angenommen hat, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und bevor ich auf diesen Vers stehen bleibe, würde ich gerne ein bisschen zurückgreifen, ein paar Verse aus dem Alten Testament betrachten. Und zwar wurde ja schon erwähnt, es werden einige Verheißungen zitiert, aber es sind nicht die einzigen. Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns, wie Christus uns angenommen hat, beziehungsweise was passiert ist, bevor Christus uns angenommen hat. Was haben wir gemacht? Was hat Christus gemacht? Was hat Gott gemacht? Und genau darum geht es. Es geht um Gott, der noch davor ist. Denn alles, was hier beschrieben steht, ist eine Abfolge von Gott zu Christus, zu uns als Gemeinde, die wir rückwirkend wieder Gott verherrlichen sollen. Wir lesen einige Verse aus Psalm. Strabo hat einen Vers vorgelesen, den hatte ich erst auch überlegt, erst zu lesen, aber Strabo hat das gemacht. Unser Gott, der nicht schläft zum Beispiel. Und dann betrachten wir uns zwei Beispiele aus dem Neuen Testament, wo es um dieses Lob geht, beziehungsweise was Gott sich dabei eigentlich ausgedacht hat. Wir beginnen mit Psalm 33, Vers 4. Eine grundsätzliche Aussage erstmal über Gott, über Gottes Wort. Denn wenn etwas 2000 Jahre besteht, trotz Verfolgung, trotz Kämpfe, trotz Versuchen der Vernichtung, dann kann dies nur eine Wahrheit darstellen. Denn wenn es ein Märchen ist, würde kein Mensch sich die Energie dafür aufbringen, das weiter zu erhalten, so wie die Christen es machen und sich selbst ja, opfern für diese Sache. Und Psalm 33, Vers 4 schreibt, denn das Herrenwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Also einmal die Bestätigung, was Gott sagt, das bleibt, er bleibt dabei und das hält er auch. Das hat Daniel letzte Woche gepredigt, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Dann lesen wir weiter im Psalm 103. Nächste Aussage von 6 bis 13. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, also alles, was früher passiert ist, wie Römer schon sagte, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und dann, letzter Vers im Psalm, ist der Psalm 119, Vers 52. Herr, wenn ich an deine ewigen Ordnungen gedenke, so werde ich getröstet. Und dann landen wir wieder bei in Römer. Ein Gott, der sein Wort hält, der eine ewige Ordnung ins Leben gerufen hat und der uns damit auch tröstet. Das heißt, wir können uns hundertprozentig darauf verlassen, was Gott beschlossen hat, das wird er erfüllen. Und als Ergebnis oder was er möchte, dass er verherrlicht, dass er gelobt wird. Das ist sein Ziel und da können wir uns sicher sein, dass das passieren wird. Und wenn Gott sich zeigt, wenn er uns durch die Schrift sein Wort offenbart, dann sollte allein diese Verse, diese Aussage über Gott, sollte uns eigentlich schon zum Lob bringen. Unabhängig, was wir gleich weiter lesen werden, was wir gleich erfahren werden, allein diese Dinge über Gott, der alles geschaffen hat, der seine Ordnungen gegeben hat und er sagt, alles, was ich euch gegeben habe, das bleibt so. Das hat David schon im Alten Testament erkannt, das hat Mose erkannt, davon beschreibt die Schrift uns ja auch genug, was Gott sich vorgenommen hat, das wird er erfüllen. Und das erste Beispiel, das uns das so ein bisschen zeigt, das ist Lukas 1, wo es um zwei Personen geht, die auch miteinander was zu tun haben. Lukas 1, 46 bis 55. Es geht um Maria, die erfahren hat, sie wird ein Kind gebären. Und was sie verstanden hat, das hat sie ja mal hier niedergeschrieben, beziehungsweise das hat sie ausgesprochen, das gibt die Schrift uns wieder, von Vers 46 bis Vers 55. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und er zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Also hier hat Maria etwas erkannt und beschrieben, was Gott Jahrhunderte vorher schon eigentlich ausgesprochen hat. Das hat Maria erkannt. Was Gott den Vätern versprochen hat, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Das trifft ihr ein. Sie erfährt, dass sie einen Retter geboren, wie ein Retter ihr das Leben schenken wird und sie freut sich. Ein bisschen später, ein paar Verse weiter, das zweite Beispiel, da haben wir den Zacharias, ab Vers 67 bis 79. Und er macht auch eine Aussage. Das ist der Vater von Johannes, er spricht, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedichte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Eine Aussage Johannes, der den Weg von Jesus bereiten wird, die andere Aussage von Maria, und beide haben unabhängig voneinander durch den Heiligen Geist etwas erkannt, nämlich dass Gott in Ewigkeit, vor Ewigkeit etwas beschlossen hat, dass Gott durch diese zwei Kinder, die geboren werden, was vorbereitet hat und dass letztendlich ein Ziel kommt, nämlich dass Christus auf die Erde kommt und uns annimmt zu Gottes Lob. Und das haben die verstanden. Und wenn wir Johannes 1 lesen, das, was Johannes erlebt hat, Johannes 1, Vers 12, er schreibt, Christus kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Interessant, Gott bereitete was vor, er überlegt sich was, er plant es, er hat ewige Ordnung, aber die Welt, die nimmt ihn nicht auf. Wir wissen aus Jesu sein Leben, die Eltern suchten eine Herberge, es war aber kein Raum. Jesus ist keine Gefahr, aber Herodes will ihn töten lassen. Die Welt lehnt ihn ab, aber er ist gekommen, um dich und mich anzunehmen. Das ist sein Ziel, damit Gott verherrlicht wird. Ich werde noch näher darauf eingehen. Interessant ist, dass Jesus in sein Eigentum kommt, die Seinen nehmen ihn nicht auf. Es ist interessant, dass es sein Eigentum ist, es gehört ihm. Eigentlich müssten wir ihn nicht aufnehmen, beziehungsweise eigentlich könnten wir uns gar nicht dagegen entscheiden. Trotzdem lässt er uns diese Wahl. Es ist eine Option. Und durch Jesus Christus und sein Leben zeigt sich Gott der Geduld und des Trostes und wie er handelt. Wir können Gott nur so weit verstehen, wie er uns das zulässt zu verstehen. Denn unsere Erkenntnis ist begrenzt, aber Gott sagt uns, was er denkt, Gott sagt uns, was er möchte. Und durch Jesus Christus zeigt er uns auch, wie er denkt und wie er handelt, was er letztendlich von uns möchte. Und Jesus Christus hat sein ganzes Leben lang bis zu seinem Tod ganz genau zwei Gruppen Menschen um sich gehabt. Einmal Menschen, die ihn angenommen haben und Menschen, die ihn eben abgelehnt haben, also nicht aufgenommen haben. Und beide Gruppen zeigen ihre Entscheidung, beziehungsweise reagierten auf Christus in dementsprechender Weise. Und ich habe eine Definition zu Hause liegen lassen von annehmen oder aufnehmen. Das sind also nicht identische Wörter, aber die haben sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Einmal aufnehmen und annehmen. Aber beides zeigt sich durch ein entsprechendes Verhaltensmuster von dem, der einmal ablehnt, der verhält sich genauso, und annehmen. Und ein Beispiel aus der Tierwelt zum Beispiel, da kann oder aus der Menschenwelt, wie auch immer, wenn eine Mutter stirbt, das Kind kommt in eine andere Familie, dann wird dieses Kind von einer anderen Familie aufgenommen, als wäre es das eigene Kind. Und dieses Verhalten, das kann man gut sehen, ob das Kind angenommen wird, aufgenommen wird oder auch entsprechend nicht. Und genauso diese beiden Gruppen, die Jesus Christus erlebt haben. Die einen glaubten an ihn als den Sohn Gottes, die anderen glaubten es nicht. Und selbst als Jesus am Kreuz hing, wissen wir aus dem Evangelium, dass es zwei Menschen gab. Der eine hat ihn verspottet und der andere hat ihn geglaubt. Der Räuber erkannte ihn als Retter und glaubte ihm. Und durch seinen Glauben hat Jesus seine Strafe, die Strafe dieses einen Verbrechers, auf sich genommen und hat ihn gerecht gemacht vor Gott. Und das Interessante ist ja, dieser Mensch wurde ja nicht, weil er sich bekehrt hat am Kreuz, wurde er nicht vom Kreuz abgenommen. Das ist ja interessant. Er hat seine Strafe getragen, aber Gott hat ihn durch Jesus Christus gerecht gesprochen. Er musste weiterhängen, keine Frage. Er ist auch am Kreuz gestorben. Aber die Strafe, die eigentlich für seine Tat, die er eigentlich kriegen musste vor Gott, nämlich ewige Verdammnis, die Strafe der Sünde, die hat Jesus Christus getragen. Und Römer 5, 1 und 2, die beschreiben das kurz. Römer 5, 1 bis 2. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und das ist damit gemeint, wenn Christus uns angenommen hat, wenn Christus uns annimmt. Er gibt uns die Chance, an ihn zu glauben, er schenkt uns Gnade, und durch dieses Annehmen, was der eine Räuber am Kreuz zeigt, kurz bevor sein Leben wirklich zu Ende ist, glaubt er an Gott und er wird von Gott angenommen, er wird von Gott gerecht gesprochen und braucht nicht den Tod, die ewigen Trennung von Gott schmecken. Er wird am Kreuz weiterhängen müssen, keine Frage, das war seine Strafe. Er hat es eingesehen, dass er schuldig ist vor Gott. Und das war seine Rettung, er hat das geglaubt. Und das ist das, was Römer 15 meint. Christus hat uns angenommen zu Gottes Lob. Obwohl eigentlich wir sein Eigentum sind, er müsste uns eigentlich nicht mehr annehmen, hat er uns trotzdem, obwohl wir ihn abgelehnt haben, aktiv die Menschen gegen Jesus Christus verstoßen, nimmt er uns an. Er gibt uns die Chance, durch Glauben zu ihm zurückzufinden und nimmt uns an, indem er uns als gerechtfertigt sieht. Wie ich schon erwähnt habe, die Seinen wollten ihn nicht. Er kam zu den Juden, er kam als Diener, Vers 9 sagt, die Heiden aber sollen, Römer 15, wenn ich nochmal den Abschnitt zu Ende lese, die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, und wiederum lobet den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus sagt sogar in Vers 8, oder Paul sagt in Vers 8 über Jesus Christus, er ist ein Diener der Juden geworden. Warum? Um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Das heißt, Jesus Christus hat das gemacht, was Gott geplant hat, um zu beweisen, dass Gott Recht hat. Gott ist die Wahrheit, er hat sich nichts ausgedacht, was er nicht halten könnte, sondern Christus beweist, was mein Vater ausgedacht hat, was mein Vater beschlossen hat, beziehungsweise eine ewige Ordnung, das erfülle ich und ich zeige, dass Gott Recht hat. Und in Jesus Christus, in dem Menschen, der geboren wird, erkannte Maria die Größe des Vaters, die Größe Gottes, seine herzliche Barmherzigkeit wird sogar gesprochen. Also nicht nur Barmherzigkeit, die so aus dem Herzen kommt, sondern eine herzliche Barmherzigkeit, also noch eine Steigerung, seine ewige Gnade. Warum? Damit Gott verherrlicht wird. Und in Jesus Christus erkannte Maria das, diese Wahrheit, dass alle Kinder Abrahams, wir wissen, alle, die aus Glauben sind, sind Kinder Gottes, Kinder Abrahams, alle, die das glauben, nicht biologisch gesehen, sondern die vom dem Glauben nach. Und Maria lobt Gott. Jesus Christus möchte dich annehmen und er stellt keine Bedingungen. Also ich kenne das so, wenn mir was gehört, dann brauche ich eigentlich gar nicht fragen, ich nehme es. Jesus Christus ist da ganz anders. Er kommt in sein Eigentum und sein Eigentum lehnt ihn quasi ab. Und trotzdem sagt er, ey, du kannst dich trotzdem noch für mich entscheiden. Weil er die, ganz, weil die Konsequenzen dir aufzeigt, dass du ohne Gott ewig getrennt bist. Du gehst verloren ohne Gott. Da brauchst du dir nichts vormachen. Und Jesus wurde ein Diener. Er führt aus, was sein Vater ihm befohlen hat. In Johannes 6, 38. Das kann ich einmal kurz vorlesen. Johannes 6, 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist die Absicht, den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Und das, dazu fordert uns dieser Abschnitt in Römer einfach auf, und der führt auf diesen Vers hin, nehmt einander an, nehmt deinen Nächsten an. Und das ist nicht einfach nur, ich warte ab, wie ich angenommen werde, sondern nein, es ist ein Befehl an jeden. Nehmt einander an. Es ist von beiden Seiten eine aktive Reaktion. Und genauso wie dieses Beispiel aus, wenn zum Beispiel ein Junges in der Tierwelt von einem anderen aufgenommen wird, es muss was dahinter stehen. Es ist eine Handlung, man zeigt diese Handlung, dass man einander annimmt, indem man etwas macht, man gibt etwas wieder. Man gibt an Geborgenheit und Gott gibt uns Trost, Gott gibt uns Hoffnung, Friede und Freude. Und das hat er uns vorgelebt. Er hat nicht irgendwas erzählt, sondern er ist aktiv an das Kreuz gegangen und hat am Kreuz noch den Ersten da direkt gerettet. Und er hat ihn angenommen, er hat ihn gerechtfertigt. Und einander annehmen, wenn du den Nächsten annimmst, wenn wir uns gegenseitig annehmen, dann zeigen wir Gottes Größe und Herrlichkeit, so wie Jesus Christus Gott verherrlicht hat, zu Gottes Lob. Genauso zeigen wir, wenn du und ich uns gegenseitig annehmen, wenn wir Menschen einander annehmen, wenn wir Christen annehmen, dann zeigen wir Gottes Größe und Herrlichkeit. Wir zeigen, dass Gott wahr ist. Wir loben ihn damit. Und das ermutigt den, der angenommen wird, ebenfalls zum Lob. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man irgendwo hinkommt und wenn man angenommen wird. Man weiß, man ist hier angekommen. Man muss nicht mehr suchen, man muss nicht mehr bangen, man muss nicht mehr hoffen, reicht das jetzt oder nicht. Nein, wenn wir uns annehmen, so wie Christus uns angenommen hat, ohne Leistung, ohne Bedingungen, denn der Typ am Kreuz konnte gar nichts machen. Also er konnte nicht mal die Hände falten zum Gebet. Ja, er musste so zu Gott beten. Und das möchte Gott, dass wir an ihn glauben. Das ist die einzige Voraussetzung, dass wir an ihn glauben. Und wenn wir einander annehmen, dann sporten wir uns zum Lob an. Denn wenn wir so eine Gemeinschaft feiern wie heute das Abendmahl, dann erkennst du und ich, wir teilen die gleiche Herkunft, wo wir herkommen. Dass wir eigentlich Sünder sind, aber Anspruch haben auf ewiges Leben durch Jesus Christus. Und das verherrlicht Gott. Das ist unser Glaube und unser Frieden durch Jesus Christus mit Gott. Wer angenommen wird, habe ich schon kurz erwähnt, hat Friede und Freude. Er kann sich geborgen wissen. Und das schafft Gemeinschaft und der Grund, warum wir auch hier sind. Das ist der einzige Grund. Denn wenn irgendwas tot ist, dann würde sowas nicht 2000 Jahre überleben, das habe ich schon erwähnt. Dann würde kein Mensch sich in der Anfangszeit von den Römern verbrennen lassen, verfolgen lassen, sich quälen lassen für eine Unwahrheit, für eine Lüge. Das würde sofort im Sande verlaufen. Das ist Quatsch. Und Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Und in diesem Fall schreibt Paulus ganz klar, seid einmütig, lobt Gott, das verbindet. Denn wir haben einen Grund, Jesus Christus. Und demzufolge zeigen wir uns gegenseitig, was Gott durch Jesus Christus vorgelebt hat, beziehungsweise was Jesus Christus vorgemacht hat, indem er sich hingegeben hat. Er hat das Größtmögliche getan, er hat dich und mich angenommen, damit Gott verherrlicht wird. Und das kannst du auch tun. Nimmt den Nächsten an, nimmt einander an und bekenne damit, wie groß Gott ist. Und egal wie sündig oder egal wie lange du bereits sündigst, Gott nimmt dich an ohne Bedingung. Du musst nicht erst das und das tun. Nein, glaube an Jesus Christus. Glaube, dass Gott ihn gesandt hat. Glaube, dass Jesus Christus den Willen seines Vaters erfüllt hat und dass er dich angenommen hat. Und das bezeugst, indem du an ihn glaubst. Und das ist die Bekehrung. Und wenn du am Abend mal teilnehmen möchtest, dann kannst du das tun. Du kannst an Gott, Jesus Christus, glauben, dass er den Kelch für dich getrunken hat. Das ist ein gutes Beispiel von Willi heute, das ist so bewusst geworden. Er trinkt deine und meine Sünde, die trinkt er, die hat er getrunken, die hat er bezahlt. Und das ist einfach Gnade. Und dazu fordert er dich und mich auf. Nehmt einander an, denn das ist Jesus Christus, der dich und mich verbindet. Der eine ist nicht besser als der andere. Wir sollen nicht auf den Schwachen runterschauen. Wir sind hier eine Gemeinde mit so vielen verschiedenen Leuten, aber was uns verbindet, das hebt Paulus hier vor. So wie Christus euch angenommen hat, so sollen wir einander annehmen. Und damit möchte ich auch die Predigt soweit beenden. Glaube daran, glaube, dass Jesus Christus dich gerechtfertigt hat. Es ist eigentlich nicht schwer. Du musst nichts kaufen, nichts beweisen. Einfach glaube daran. Und das ist einfach die Überwindung des Stolzes. Man muss die Schuld eingestehen, dass man eigentlich verloren geht, dass man ein Sünder ist, aber glaube es. Und dann wirst du gerettet und kannst den Nächsten genauso annehmen. Amen.